Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Religionen-Podcasts. Heute geht's um Krankheiten und darum, wie die mit Religion und Spiritualität zusammenhängen. Dass es da einen Zusammenhang gibt, davon sind eigentlich alle großen Religionen überzeugt. In der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, steht's sogar ausdrücklich drin: Ich bin der Herr, dein Arzt. Komplett heißt die Stelle so:
Gehorche dem Herrn, deinem Gott, und tu, was in seinen Augen recht ist. Denn er hat gesagt: Wenn du dich daran hältst, werde ich keine der Krankheiten über dich bringen, die ich über die Ägypter gebracht habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt.
Die Situation ist folgende: Mose hat das Volk Israel aus der Unterdrückung in Ägypten herausgeführt. Jetzt geht es darum, sich ein neues Leben aufzubauen, Vertrauen zu fassen. In einen Gott, der eben auch der Herr über Krankheit ist. Wenn man die Stelle heute googelt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann wird die übrigens sehr gerne kombiniert mit Fotos, auf denen richtig heilsame Sachen drauf sind. Milde Wellen vor Sonnenuntergang zum Beispiel oder, das finde ich besonders schön, ein Glas Tee mit Ingwer und Zitrone drin. Was schon zeigt, was Krankheit heißt und welche Rolle dabei das Göttliche spielt, das hat sich verändert in den Zeiten moderner Medizin. Wie? Darum geht es in dieser Stunde. Wir hören einen sehr persönlichen Bericht über eine Krebsdiagnose, Fragen nach dem Umgang des Buddhismus mit Leid und wir hören von Mystikerinnen, deren Hingabe in Magersucht umschlägt. Sie haben Krebs. Was macht man mit so einer Diagnose? Unser Autor Andreas Burke ist Radiomensch durch und durch und deshalb war seine Reaktion, oder vielleicht genauer eine seiner Reaktionen, das Mikrofon auspacken und aufnehmen. Er nimmt uns mit auf seine Auseinandersetzung mit dem Krebs, bei der nicht nur Ärzte wichtig werden, sondern auch ein Seelsorger und vor allem seine engste Familie.
So, nicht erschrecken, es ist nur mein Finger mit ein bisschen Gleitgel. Ich taste einmal die Prostata. So, dann schalte ich jetzt hier am Gerät einmal um und dann mache ich immer den Ultraschall von der Prostata. Na, das ist die Prostata und das hier ist, kann man leider sehr gut sehen sozusagen bei ihm.
Mein Name ist Dr. Dirk Wippermann. Ich bin hier in der Urologie tätig und ich kenne Herrn Burke über die Prostatakrebserkrankung, die wir bei ihm hier neu festgestellt haben. Und Herr Burke befindet sich jetzt ja in einer Therapie.
So, zur Blutverdünnung nehmen Sie nichts, ne?
Nö.
Okay. Und dann gibt es auch nur ein kleines Pflaster. Bitteschön.
Dankeschön, alles klar.
Bitteschön. Machen Sie ihn jetzt, sonst schießen Sie keinen.
Ah ja, okay.
Ja, aber das ist so.
Okay.
Für mich selber ist es so, dass wir ja auch über die Jahre gelernt haben, jetzt nicht zu viel Empathie da zu machen, weil der Patient will ja nicht, dass wir mit ihm mitleiden, sondern eher sachlich und vernünftig überlegen, wie können wir die Krebserkrankung behandeln. Wie gehen wir damit um? Wie geht's weiter?
Ich bin der Uwe Matysik, bin evangelischer Klinikseelsorger. Arbeite natürlich auf allen Stationen, wo Bedarf ist bei Patienten. In der Onkologie ist immer wieder die Erfahrung, dass Menschen natürlich über die Maßen belastet sind.
Leider ist es natürlich immer auch so, dass wenn das Wort Krebs fällt, dann auch schon erstmal eine Blockade auftritt. Das ist ja genau, was hinter dem Wort auch steht: Tod, Siechtum, Schmerzen. Unheilbar krank zu sein.
Wenn ich jetzt versuche, ein Stück, Herr Burke, auf Sie zu übertragen, jedenfalls in der Situation, als Sie die Nachricht erstmal erhalten haben, ich habe eine Krebserkrankung, also allein die Diagnose, neben Menschen wie ein Erdbeben war.
Bei mir war das begrenzt so. Ich war eigentlich sehr schnell so, was ist jetzt zu tun? Was muss ich machen? Welche Entscheidungen stehen an? Welche Informationen brauche ich? Wo muss ich irgendwelche Papiere besorgen?
Im Labor waren Sie, Urin haben Sie auch abgegeben. Anrufen können Sie den nächsten Donnerstag.
Das heißt nicht, Krebs ist sozusagen unbekämpfbar. Es kommt immer auf das Stadium an und es kommt auch auf die Krebserkrankung an.
Tschüss. Ich versuche es so angemessene Entscheidungen wie möglich zu finden, die Informationen zu bekommen, ein bisschen wie ein Journalist das halt macht. Und praktisch funktioniert das gut, ob das dann im Umgang mit dem Schrecken, der Angst und auch dem Schmerz, den meine Familie vielleicht mehr empfindet als ich selber, ob der Umgang da der angemessen ist, bin ich mir nicht so sicher. Meine Frau kommt aus Guatemala, wir leben in Guatemala und viele Leute in meinem Umfeld dort, die gehen halt nicht zum Krankenhaus.
Ja, war schwierig. Wie ein Hammer. Ich weiß nicht. Lieber auf Spanisch.
Ich habe mir große Sorgen gemacht, seit du im Dezember erfahren hast, dass dein PSA-Wert hoch ist. Von da an hatte ich keinen Frieden mehr. Ich habe geweint, weil ich das Gefühl hatte, da stimmt was nicht. Ich habe Familienangehörige, die an Krebs gestorben sind. Es ist nicht leicht.
Ich glaube, es ist im Familiensystem unterschiedlich. Oft ist dann der Patient, die Patientin, diejenige, die konfus ist und überaus ängstlich, wo dann eher die Angehörigen manchmal ein Stück mehr stabilisierend sind. Bei Ihnen ist es eher umgekehrt, ja.
Fuiste al doctor, yo me quedé mal.
Als du zum Arzt gegangen bist, war ich sehr besorgt. Dann hast du gesagt, die Diagnose sei schlecht. An dem Tag habe ich mich so mies gefühlt, wie nur sehr selten in meinem Leben. Es ist so traurig. Wenn ein Mensch leidet, der mir wichtig ist, dann ist das ein besonders schlimmer Schmerz für mich.
Es ist ein Dolor como muy personal para mí.
Mit meiner Frau, meinen Kindern, da lief auf einer ganz anderen Ebene was, wo ich mich dann natürlich auch drauf einlassen musste. Also da war der viel mehr Schock bei meiner Frau geradezu, eine Schockstarre und Ängste. Und ja, musste ich damit umgehen und bei meinen Kindern dann auch.
Alle um dich herum sind dann halt so total besorgt. Und du bist irgendwie so, ach ja, ja, das wird schon. Wir schaffen das schon. Das beruhigt mich dann auch. Und das ist halt totaler Gegensatz zu meiner Mutter, weil die wirklich total emotional ist.
Ich habe zu meiner Tochter aber auch gesagt, obwohl wir mitten in einem Sturm sind, so sehe ich das nämlich, spüre ich trotzdem, dass Gott mir die Stärke gibt, diese Angst durchzustehen. Wir werden Papa in allem helfen, was er braucht.
Dann ist auch so die Frage, wie ist so das bisherige Lebensgebäude oder die Weltsicht davon betroffen? Steht jetzt für mich da vieles in Frage? Ist da vieles von meinen bisherigen Wertvorstellungen zusammengebrochen oder nicht?
Ja, es hat vieles bestätigt von meiner Sicht auf die Welt. Also wenn Sie fragen nach meinem Umfeld und wie ich mich geborgen fühle, dass die Erfahrung ist, hier in Deutschland hast du die Möglichkeit, als Versicherter auf ein Gesundheitssystem zurückzugreifen, was wirklich toll ist im Vergleich zu anderen Teilen der Welt, wo ich mich auch sehr häufig aufhalte und es gut kenne, auch als Journalist recherchiert habe, dass die meisten Menschen dieser Welt mit solch einer Nachricht eine enorme wirtschaftliche Krise empfinden, weil sie wissen nicht, wie sie es bezahlen sollen.
Leider waren die Regierungen in Guatemala seit sehr langem extrem korrupt. Deshalb wurden die öffentlichen Krankenhäuser nie ordentlich ausgestattet. Die Menschen werden krank, aber sie bekommen keine Therapien, die sie retten könnten. Ich habe viele Personen gekannt, die gestorben sind, obwohl es gar nicht so schwierig gewesen wäre, ihr Leben zu retten. Sie starben wegen der Ungleichheit, wegen der fehlenden Menschlichkeit, wegen der Skrupellosigkeit vieler Politiker. Das zu sehen, tut weh.
Humanidad, la falta de conciencia. Eso duele mucho.
Da fühle ich mich schon sehr gut aufgehoben, ja, und bin ich auch froh und dankbar. Ich empfinde das als enormes Privileg.
Du weißt, dass ich großes Gottvertrauen habe. Während deiner Bestrahlungen habe ich immer gedacht, hoffentlich kommen noch mehr Schutzengel zu ihm, damit es bald ein Ende hat. Du hingegen warst immer ganz ruhig. Deshalb sage ich, diese Krankheit hat mich mehr getroffen als dich.
Einen wunderschönen guten Abend.
Dankeschön.
Hallo. Wie schaut's? Alles gut?
Bei mir alles
noch. Irgendwelche Beschwerden?
Ahnung angeht.
Ja, aber es ist wieder schaubar.
Okay. Können Sie sagen, Borke, es gibt für mich bestimmte Dinge, die eine Art Kraftquelle darstellen, also die mir gut tun, die ich gefunden habe oder wiederentdeckt habe?
Also mein Urologe hat mir gesagt, Sie haben Krebs und es hat nicht lange gedauert und ich habe darüber nachgedacht, ach, da könnte ich ja eine journalistische Geschichte draus machen. Nicht nur die richtigen Entscheidungen für mich treffen, sondern auch diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Meine Tochter macht sich so ein bisschen lustig drüber, sagt, ich hab's mir gedacht, du wirst darüber berichten.
Ist mir dann so in den Kopf gekommen, ja, wie ich den Papa so kenne, der wird doch safe so eine Recherche drüber machen.
Andreas Burke hat nach 30 Bestrahlungen seine Bestrahlungstherapie abgeschlossen und er hat guten Grund zu hoffen, dass der Tumor in seiner Prostata damit erfolgreich zerstört wurde. Doch es wurde auch eine Metastase außerhalb des Organs gefunden und deshalb hat er sich auf eine sogenannte Hormonentzugstherapie eingelassen, die mögliche Krebszellen in seinem ganzen Körper bekämpft. Zum Glück geht das mit einer sogenannten Depotspritze, sodass er nicht mehr regelmäßig ins Krankenhaus muss. Und damit fühlt Andreas Burke sich so gut, dass er und seine Frau wieder für einige Monate nach Guatemala reisen konnten. Dort recherchiert er jetzt zu neuen Themen. Sie werden ihn also auch weiterhin in Deutschlandfunk Kultur hören. Religion und Krankheit. Eine der Fragen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist die Frage nach der Schuld. Woran liegt es eigentlich, wenn Menschen krank werden? Ist das eine göttliche Strafe? Ist es blindes Schicksal? Oder ist es sogar eine Chance zum Lernen? Einer der Begriffe, der in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist das Karma. Schlechtes Karma. Das sagen heute nicht nur Buddhistinnen und Buddhisten, wenn ihnen oder jemand anderem etwas Schlechtes passiert, für das es keine gute Erklärung gibt. Melina Reinicke ist der Frage nachgegangen, wie das buddhistische Konzept Karma in Bezug auf Krankheit zu verstehen ist und welche Hilfen der Buddhismus im Umgang mit Krankheit anbietet.
Krankheit und Schmerzen und Einschränkungen zu ertragen ist schwer. Die Konfrontation mit Alter, Krankheit und Tod brachte Buddha zu der ersten sogenannten edlen Wahrheit des Buddhismus. Leben ist Leiden. Und fast noch schwieriger als mit den unmittelbaren Folgen einer Krankheit zu leben, kann die Suche nach einem Grund sein. Warum trifft es mich, meine Tochter, meinen besten Freund? Warum ausgerechnet jetzt? Warum so früh? Warum so schwer? Der buddhistische Lehrer Wilfried Reuter kennt diese Warum-Fragen. Sie sind ihm in seiner früheren Arbeit als Gynäkologe begegnet, wenn er Patientinnen eine schwere Diagnose zu überbringen hatte.
Auf die Frage, warum erkranke ich und warum jetzt, wird es keine Antwort geben.
Man könne nur Antworten erfinden und die seien reine Spekulationen.
Also warum soll ich eine Frage stellen, auf die ich eh keine befriedigende Antwort finden kann? Wenn ich aber die Frage verwandle in wozu werde ich krank, dann ist in der Frage eine konstruktive Schwingung drin, sie ist vorwärtsgerichtet.
Daher habe der Buddha die Phänomene Alter, Krankheit und Tod sogar als Götterboten bezeichnet.
Ein Bote überbringt eine Nachricht, es geht nicht um den Boten. Die Krankheit als Götterbote bringt vielleicht genau diese Frage, wozu werde ich krank, wie sind die Prioritäten in meinem Leben geordnet, was schiebe ich auf? Wie viel Zufriedenheit ist in meinem Leben? Eine Fülle von Fragen, die meine Lebensführung antreffen. Alle haben damit zu tun, in mein Leben mehr Balance, mehr Frieden, mehr, ein hohes Wort, Freiheit zu bringen.
Im Buddhismus ist es so, dass nicht nur physisches Handeln, also zum Beispiel wie man sich ernährt oder wie viel man sich bewegt, Folgen in der eigenen physischen Realität hat. Auch immaterielle Dinge wie die Absicht oder Haltung, mit der man etwas macht, haben früher oder später Auswirkungen, auch über den Tod hinaus. Gyaltin Dikdrell, buddhistischer Mönch und Forscher am Numata-Zentrum für Buddhismuskunde an der Uni Hamburg, sagt, dass es im Buddhismus nicht nur eine körperliche Kausalitätslinie gibt, auf der körperliche Handlungen Folgen verursachen, sondern auch eine Kausalitätslinie der geistigen Handlungen.
Durch den Tod wird die körperliche Kausalität, die findet ihr Ende, aber der Tod definiert im Buddhismus ist die Trennung von Körper und Geist als Kontinuum. Also in der tibetisch-buddhistischen Lehre ist es bis zu 7 Wochen, wo nur ein geistiges Wesen körperlos in dem Zwischenzustand ist, bis es dann eine Wiedergeburt findet, entsprechend des Karmas. Das heißt, das Karma, was man angesammelt hat, definiert dann, was das zukünftige Leben ist. Das Potenzial verjährt nicht. Bis die Umstände zusammenkommen, ist ein Potenzial einer Tat da.
Was die meisten buddhistischen LehrerInnen an der buddhistischen Lehre von Ursache und Wirkung aber viel mehr hervorheben, ist, dass jede Ursache wiederum eigene Ursachen und Bedingungen hatte. Jedes Fehlverhalten auf geistiger oder körperlicher Ebene resultiert aus Umständen und Prägungen. Wilfried Reuter sagt dazu:
Wenn ich tatsächlich einen Schuldigen finden wollte, dann müsste ich zurückgehen bis zum Beginn des Universums. Und den gibt's nicht.
Sowieso gelte Karma im Buddhismus explizit nur als eine von vielen Ursachen von Krankheit.
Und es gibt in der Melinda-Panna, die Melinda-Panna gehört zu den jüngeren Lehrern, die sind kurz nach dem Buddha entstanden. Da gibt es eine Frage, ob Krankheit denn Karma ist. Also jemand behauptet, Krankheit sei Karma, und da wird sehr energisch gesagt, was hast du denn für ein Verständnis, dass du glaubst zu wissen, was die Ursachen von Krankheiten sind.
Der Buddha habe sogar davor gewarnt, Karma aufdröseln zu wollen. Denn wie in einem Spinnennetz sei es unmöglich, Anfang und Ende des Fadens zu finden. Einem erkrankten Menschen die Schuld für seine Krankheit zuzuschreiben, zeugt in Reuters Worten von einer falschen, fatalen Sicht des Karma-Gedankens und sei vor allem oft nur eine Rechtfertigung für die eigene Ignoranz.
Wenn es dein Karma ist, muss ich mich ja nicht um dich kümmern. Hast du ja selber dir eingebrockt, also löffel die Suppe jetzt auch aus. Das sind Gedanken, die führen in die Gleichgültigkeit und in die emotionale Kälte.
Wie kann es aussehen, nach einem vorwärtsgerichteten Verständnis von Karma zu leben und buddhistisch mit dem eigenen Kranksein umzugehen? Um sich gegenseitig zu unterstützen und das Leid zu teilen, treffen sich jeden Samstag auf Zoom 5 Frauen zwischen 55 und 65, die alle Buddhismus praktizieren und an chronischen Schmerzerkrankungen leiden. Sie nennen sich die Dukkha Sisters. Dukkha ist Sanskrit und wird meistens mit Leiden übersetzt. Die verschiedenen ständigen Schmerzen verbinden die Frauen, sind Thema des wöchentlichen Austausches und häufig auch Meditationsobjekt.
Augenblick für Augenblick hast du den Fokus auf diesem Unbehagen. Ist es stabil oder gibt es kleinste Veränderungen in Intensität, Form, Qualität? Unser Ziel ist es nicht, eine Veränderung herbeizuführen, sondern unsere Sensibilität für die Möglichkeit von Veränderung zu steigern.
Heute ist es Evelyn, die für ihre Sisters eine Meditationsanleitung herausgesucht hat. Sie hat bis vor kurzem als Physiotherapeutin gearbeitet und ist jetzt Aktivistin bei der letzten Generation und Omas gegen Rechts.
Wenn es Veränderung gibt, lass dich davon faszinieren. Je mehr du dich von dieser Veränderung faszinieren lässt, umso mehr fällst du hinein in einen Zustand der Balance, der Ausgeglichenheit.
Nach 3 Jahren der regelmäßigen aktiven Beobachtung ihrer Empfindungen sagt Evelyn:
Schmerz ist real und Leiden unter dem Schmerz ist nur eine Option. Da habe ich natürlich gedacht, wenn wir jetzt ein bisschen zusammen meditieren, dann würde das mit dem Leiden unter dem Schmerz aufhören. Aber ich habe mittlerweile kapiert, dass man dafür wahrscheinlich erstmal sowas wie Buddhaschaft, Erleuchtung erlangen müsste, um das Leiden komplett zu überwinden. Und dass es halt doch mehr um den Umgang geht, um die Gefühle geht, die ich entwickle durch das Leiden. Und das ist der Bereich, wo ich handlungsfähig bin. Wie gehe ich damit um? Kriege ich einen Hass drauf? Will ich mich umbringen? Was für Gefühle entwickle ich aufgrund dieser ständigen Schmerzen?
Die 57-jährige Sabine glaubt, dass die gemeinsame Arbeit auch positive Samen für die Zukunft säen kann.
Meditation und Buddhismus sind Methode, mit der es mir gelingt, Mitgefühl und Weisheit zu entwickeln und Räume zu schaffen, um nicht neurotisch und ego-belastet impulsiv zu reagieren. Und damit gebe ich quasi Karma anders weiter an meine Kinder.
Und theoretisch, das heißt es oft und das sehen auch die Dukkha-Sisters so, könne die Krankheit sogar eine Chance sein, mehr Mitgefühl für das Leiden anderer Wesen zu entwickeln und dadurch noch heilsamer in der Welt zu wirken.
Aber ich habe, glaube ich, schon nach ein paar Monaten gesagt, ich habe es kapiert, jetzt kannst du wieder gehen, Schmerz, ja, ich weiß es nicht.
Das Gefühl habe ich auch.
Die Dukkha Sisters unterstützen sich gegenseitig im Leben mit chronischer Krankheit. Ich hänge ja immer noch ein bisschen an dem, wozu werde ich krank, muss ich zugeben. Ich musste an eine Freundin mit einer schweren, lebensverkürzenden Krankheit denken, die sagt, das kann ich nicht mehr hören, wenn Leute mir das sagen. Sicher gut gemeint, aber doch eher eine Erkenntnis, die Erkrankte selber finden müssen. Oder auch nicht.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Jetzt soll es um das Doppelgesicht gehen von dem, was als gesund und was eben als krank betrachtet wird. Und dazu werfen wir einen Blick zurück ins Mittelalter. Da gab es nämlich eine Reihe von Nonnen, die einfach das Essen einstellten. Heute würde man das wahrscheinlich als schwere psychische Erkrankung verstehen und als Magersucht behandeln. Damals galt es als göttliches Wunder. Wir wiederholen einen Beitrag von Kirsten Serup-Bielfeld über die Anorexia mirabilis.
Der Teufel soll sie holen.
Dieser unfromme Wunsch dürfte in der kleinen Gemeinschaft frommer Frauen durchaus hier und da geäußert worden sein. Die Kölner Beginen nämlich, eine klosterähnliche Wohn- und Gebetsgemeinschaft irgendwo im kirchenrechtlichen Niemandsland zwischen Ordensfrauen und Laien, waren plötzlich von einer aufdringlichen 13-Jährigen aus ihrem beschaulichen Leben gerissen worden. Die Bauerntochter Christina aus dem Dorf Stommeln bei Pulheim hatte sich ohne viel Federlesens der Beginengemeinschaft angeschlossen, um dort ein wohltätiges und gottgefälliges Leben zu führen. Wie bitte? Wohltätig? Gottgefällig? Diese Querulantin? Kratzbürste? Nervensäge? Um nicht zu sagen Verrückte?
Es war auch eine von den Frauen, selbstbewusst, emanzipiert, die immer wieder auch Leute vor den Kopf gestoßen hat mit ihren merkwürdigen Verhaltensweisen.
Erklärt der Medizinhistoriker Daniel Schäfer.
Sie hat immer mit Dämonen gekämpft. Sie ist in den Brunnen gefallen. Sie hat Wunden aufgerissen. Sie war in jeder Hinsicht exzentrisch. Selbst im Kontext des Mittelalters, wo so einiges gedacht und möglich war, was man heute für unmöglich halten würde.
Zu dieser Exzentrik gehört bei Christina von Stommeln auch die Nahrungsverweigerung. Der Überlieferung nach nahm sie bis zu ihrem Tod im Alter von immerhin 60 Jahren kaum Essbares zu sich. Nun ist ein solches Verhalten im ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhundert eine Art Muster, das sich bei vielen von Christinas Schwestern im Geiste finden lässt. Etwa bei der heiligen Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert in Italien lebte. Über sie schrieb ihr Beichtvater:
In der Zeit, als ich die Ehre hatte, Zeuge ihres Lebens zu sein, lebte Katharina ohne Nahrung und Getränke.
Katharina und Christina litten an einer Krankheit, die man in der Fachwelt seit rund 100 Jahren unter dem Begriff Anorexia mirabilis kennt.
Sie bezeichnet eine Untergruppe von Essstörungen, die man mit der Religion verbindet. Also mirabilis, wunderbar, merkwürdig, ja, religiös inspiriert.
Heute würde man eine solche Essstörung vermutlich als Magersucht bezeichnen. Allerdings streben heutige Magersüchtige wohl weder nach einem heiligmäßigen Leben, noch führen sie einen Dialog mit Gott. Ganz im Gegenteil zu den von der Anorexia mirabilis Befallenen.
Das Spannende ist, dass es eben diese Phänomene schon seit vielen hundert Jahren gibt und dass wir sozusagen diese Essstörung dann im Rahmen eines Symptomenkomplexes verstehen müssen. Da gehören ganz andere, viel drastischere Symptome noch dazu, zum Beispiel die sogenannte Stigmatisierung. Das heißt, dass die Wundmale Christi am Körper der Frau zu sehen sind. Oder es gehört dazu, dass blutige Tränen geweint werden, dass blutiger Schweiß erscheint, dass andere Phänomene am Körper sichtbar werden. Und das fehlende Essen ist dann sozusagen nur noch ein Plus obendrauf.
Wie jedoch die Ausprägungen all dieser Störungen eingeordnet werden, das hängt nach Daniel Schäfers Einschätzung von unterschiedlichen Faktoren und Blickwinkeln ab.
Wenn ich als Arzt damit umgehen müsste, dann würde ich natürlich sagen, das ist ein Fall für den Psychiater erst einmal. Das gehört zu den psychosomatischen Störungen. Da können natürlich auch schizophrene Symptome dabei sein. Als Kulturwissenschaftler oder als Medizinhistoriker habe ich einen ganz anderen Blick auf die Sache. Da sehe ich einfach den kulturellen Kontext, der da ganz wichtig ist.
Hungernde und stigmatisierte Frauen treten im Lauf der Jahrhunderte in Wellen auf. Fast schon so, als ob es sich dabei um eine Art Modetrend handle.
Das ist vor allem im Hoch- und Spätmittelalter, als es eben die Hochphase der Mystik gab und der Askese, beides ganz wichtige religiöse Bewegungen, die dazu geführt haben, dass Frauen sich nach gewissen Vorbildern eben dann auch so verhalten haben und eben sich in diese mystische Versenkung mit dem leidenden Christus so vertieft haben, dass sie selbst die Symptome herausgebildet haben. Andere Welle war im 19. Jahrhundert. Und da haben wir in Deutschland oder in Europa insgesamt Phänomene der Wiederentdeckung der Religion, der Rekatholisierung speziell. Und da spielen eben diese Frauen wieder eine ganz entscheidende Rolle. Und im 20. Jahrhundert, auch da gibt es noch Fälle, da geht es vielleicht eher darum, dass sich solche Frauen auch gegen die Kirche selbst wenden. Denn die Kirche wird immer skeptischer gegenüber solchen Erscheinungen.
Deutlich wird, fast immer sind Frauen in Klöstern oder halbklösterlichen Gemeinschaften von dieser Krankheit betroffen. Und oft sind diese Hungernden, Stigmatisierten und Visionärinnen sehr jung, fast noch im Kindesalter. Als typisches Beispiel nennt die Kulturanthropologin Monique Scheer etwa die Visionärin Bernadette Soubirous, die 1858 in Lourdes eine Marienerscheinung gehabt haben soll.
Bernadette Soubirous war auch ungefähr 10, 11, 12 Jahre alt, als sie ihre Vision hatte, und somit etablierte sich auch dieses Muster, dass die Visionärinnen Kinder sind. Oder sagen wir mal an der Schwelle von Kindheit zu Pubertät. Da ist in der psychologischen Deutung dieser Ereignisse sehr viel draus gemacht worden, dass das Kinder sind, die so zwischen den Stufen des Erwachsenwerdens sind.
Berichtet wird von Mystikerinnen, die sich über Jahre langsam an den Tod heranhungerten.
Natürlich kann ich mir als Naturwissenschaftler niemals vorstellen, dass jemand 2, 5, 10 Jahre lang völlig ohne Nahrung leben kann. Und Nahrungslosigkeit heißt ja vielleicht erstmal nur strenges Fasten.
Dieses Fasten bis hin zum rigorosen Hungern kann auch als Rebellion, als eine Art Emanzipationsversuch gedeutet werden.
Es zeigt sich ja nochmal im klösterlichen Kontext, dass es eben gerade nicht die besonders Religiösen waren, die zu diesen Essstörungen geneigt haben, sondern die nicht Angepassten. Die haben dann zu solchen Formen gegriffen, auch um Aufmerksamkeit unbewusst zu erregen.
Immer wieder begünstigt aber auch ein politisches oder kulturelles Klima das Auftreten solcher Phänomene.
Diese Erscheinungen werden für gewöhnlich gedeutet als antimoderne Reaktionen, Reaktionen gegen Säkularisierungsprozesse.
Sieht man im 19. Jahrhundert ganz deutlich, zum Beispiel in dem sogenannten Kulturkampf zwischen der katholischen Kirche und Preußen. Ja, auch da gibt es den Fall einer Mystikerin, einer Nonne, Louise Lateau, die in Belgien da auftritt und die eben dann Aufsehen erregt und auch überall in Europa diskutiert wird. Und auch Ärzte reisen zu ihr, untersuchen sie, um dieses Wunder zu bestätigen. Und es gibt andere Ärzte, wie Rudolf Virchow zum Beispiel, die aus protestantisch-preußischer Sicht dann dagegen wettern.
Von gezieltem Betrug, Täuschung oder Gaunerei will Daniel Schäfer aber in keinem dieser Fälle sprechen.
Bei den wenigsten von diesen religiösen Anorexien kann man von bewusstem Betrug reden, sondern diese Menschen haben die feste Überzeugung, dass sie tatsächlich unter dem Einfluss Gottes stehen und unter diesem oder jenem Einfluss vielleicht nicht essen können.
Bleibt festzuhalten, Magersucht ist auch heute noch eine extrem gefährliche Krankheit. 10-15% der Betroffenen sterben daran. Und es betrifft inzwischen zunehmend auch junge Männer, nicht nur Mädchen und Frauen. Krankheiten sind per se nichts Religiöses, jedenfalls nicht mehr in unserer aufgeklärten Welt. Aber es gibt religiöse und nicht religiöse Kranke. Und deswegen hat Religion dann eben doch etwas mit Krankheit zu tun. Wie das genau funktioniert, ob das nur individuell ist oder ob es deswegen Muster gibt, die sich verallgemeinern lassen, darüber möchte ich jetzt mit Konstantin Klein reden. Konstantin Klein ist evangelischer Theologe und Psychologe und er forscht an der Evangelischen Hochschule Dresden zu den Zusammenhängen von Krankheit, Trauer, Widerstandskraft und Spiritualität. Herr Klein, vielleicht sollten wir erstmal klären, über wen reden wir eigentlich? Also ist das so, dass jede Krankheit spirituelle Fragen, Sinnfragen stellt oder hören diese Frage nur diejenigen, die schon vor ihrer Diagnose irgendwie spirituell unterwegs gewesen sind?
Ich würde sagen, die Krankheiten haben immer das Potenzial, diese Fragen auszulösen, aber in der Tat stellt sich nicht jeder diese Fragen im selben Umfang. Trotzdem gibt es wenig Menschen, die gar keine Fragen in diese Richtung sich selber stellen, sich damit auseinandersetzen. Nur sind die Antworten, die sie darauf geben, unterschiedlich und nicht alle Antworten sind spirituell. Oder sie sind auf eine Weise gefärbt, die man mindestens nicht im klassischen Sinne religiös nennen würde. Ich habe ein Gespräch aus einem Interview mit dem Vater eines verstorbenen Suizidenten im Hinterkopf, der selber einen ganz naturwissenschaftlichen Blick auf die Welt hat, aber in der Auseinandersetzung mit der Trauer um seinen Sohn ganz physikalisch vom Energieerhaltungssatz ausgeht und sagt, die Energie, die das Leben meines Sohnes gekennzeichnet hat, das, was er an Energie in die Welt gebracht hat, das ist nicht weg, das ist nur halt anders, als es vorher da war. Der deswegen sagt, er setzt sich in so einem weiten Wortsinn eben jetzt auch mit spirituellen Fragen auseinander, die sich ihm in einem naturwissenschaftlichen Blick auf die Welt ansonsten in diesem Umfang vorher nicht gestellt haben. Wie gesagt, nicht unbedingt klassische Religion, aber sicherlich auch in einem weiten Sinne unter dem, was heute auch unter Spiritualität verhandelt wird, zu subsumieren.
Ist es eigentlich wichtig, an was die Menschen genau glauben? Also gibt es Religionen, die heilsamer sind als andere?
Es gibt Religionen, die klarere Vorgaben mindestens für die Lebensführung machen. Muslime kriegen statistisch gesehen seltener eine Leberzirrhose als Christen, weil sie statistisch gesehen weniger Alkohol konsumieren, weil es die Religion vorgibt. Nun zielt der Islam nicht primär auf Alkoholismusprävention. Und insofern ist auch die Frage, ob deswegen eine Religion per se gesünder ist als die andere, mutmaßlich jetzt nicht das, was die Intention der jeweiligen religiösen Traditionen am treffendsten wiedergibt. Aber es ist sicherlich so, dass Religionen auch je nachdem in unterschiedlicher Tradition, in unterschiedlicher inhaltlicher Färbung da auch Unterschiede ausmachen. Sehr viel deutlicher ist das vor allen Dingen etwa da, wo Belastungspotenziale auch von religiösen Vorstellungen zum Tragen kommen. Wir haben eine ganze Generation inzwischen älterer bis hochbetagter Menschen, die noch sehr deutlich mit Erziehungsformulierungen wie der liebe Gott sieht alles oder kleine Sünden straft der liebe Gott sofort aufgewachsen sind und denen damit latent so das Bild eines strengen, alles überwachenden Richtergottes vermittelt worden ist, das eigentlich eher Ängste als das Bild von einem lieben und annehmenden Gott geschürt hat. Und die im Krankheitsfall, wenn sie in so einem Glauben aufgewachsen sind, wenn der ein Stück weit ihr Weltbild auch mitbestimmt hat bis in die Gegenwart, dann eben auch auf dieser Grundlage sich fragen, was sie im Leben falsch gemacht haben, dass sie jetzt auch noch eine schwere Krankheit ertragen müssen. Das ist für den Krankheitsumgang mindestens nicht hilfreich, hat aber auch viel damit zu tun, was da möglicherweise in der Kindheit, in der Jugend für angstbesetzte religiöse Vorstellungen mal vermittelt worden sind. Umgekehrt gibt es aber natürlich genauso auch die positiven Potenziale. An der Stelle vor allen Dingen, wo Menschen so an der Grenze auch ihrer Kraft sind, aus einem Bewusstsein heraus möglicherweise nochmal Kraft schöpfen zu können, dass sie es vielleicht auch nicht nur allein auf sich gestellt ziehen müssen. Also tatsächlich findet der Rekurs auf Religion und Spiritualität im Krankheitsumgang eben verstärkt da statt, wo man es eben auch nicht mehr oder nur noch begrenzt in der eigenen Hand hat.
Spielt es eine Rolle auch für den Umgang mit Krankheit, ob eine Religion oder ob eine spirituelle Praxis dann eben auch wirklich klare Vorgaben dazu macht, wie man den Alltag gestaltet, also eine praktische Komponente hat?
Nun muss man an der Stelle sehr vorsichtig sein, weil es so wahnsinnig viele Faktoren gibt, die eine Rolle spielen können. Es gibt aber eine Reihe von Studien, die längsschnittlich betrachtet feststellen, dass Menschen, die sehr intrinsisch motiviert religiös sind, in der Summe mindestens in solchen Kulturen, in denen ihre Religiosität auch positiv gesellschaftlich bewertet und sanktioniert wird, im Schnitt ein klein wenig länger leben als Menschen, die weniger oder nicht religiös sind. Ob das jetzt zwingend ein Motiv sein muss, sich zur Religiosität zu bekehren, das sei freilich dahingestellt.
Es würde uns also nicht so weit gehen und sagen, eigentlich wäre Meditation auf Rezept dann genau das Richtige, wenn man eine schwere Erkrankung hat.
Also ich glaube, dass prinzipiell alles, was zur Stressreduktion beiträgt, ob das Meditation ist, ob das Wandern oder Pilgern ist, ob das Formen von Gebetspraxis sind, natürlich förderlich sind, ob die intrinsische Motivation zum Beten, Meditieren, Pilgern oder sonstigen größer dadurch wird, dass sie ärztlich verordnet wird. Da darf man aber, glaube ich, ein Fragezeichen dahinter setzen.
Ein Deutungsmuster, das in der Auseinandersetzung mit Krankheiten immer wieder begegnet, wir haben das auch schon in den Erfahrungsberichten in dieser Sendung gehört, ist der Gedanke, diese Krankheit ist dir als Aufgabe gestellt worden von einer Gottheit zum Beispiel. Es gibt da also was zu lernen oder es gibt da was dran zu wachsen. Und ich finde das ein eher schwieriges Muster, denn an vielen Krankheiten gibt es ja vor allen Dingen erstmal was zu verlieren oder gar zu sterben. Was sagen denn Sie als Religionspsychologe zu diesem Gedanken von Krankheit als Weg?
Er kann manchen Menschen helfen, gerade aus dem Bewusstsein heraus, wenn es ein Weg ist, den sie nicht alleine zurückzugehen haben, sondern auf dem sie sich möglicherweise auch gestützt oder getragen durch Gott oder durch andere religiöse Figuren fühlen. Gleichzeitig ist aber die Religions- und Kirchengeschichte voll von Beispielen auch einer Spiritualisierung von Leidenserfahrungen, auch über ein erträgliches Maß hinaus.
Viele Religionen versprechen Heilung. Ist es genau das, was Kranke brauchen und hören wollen, oder ist es eine trügerische Hoffnung?
Wenn Sie die Heilung als unmittelbares Geschehen, als unmittelbare Reaktion auf Krankheit noch im Sinne eines strikten Tun-Ergehen-Zusammenhangs, wenn du ordentlich fromm bist, dann wirst du auch gesund werden, verstehen, dann wird das zwangsläufig zu Enttäuschungen führen müssen. Ich glaube, es geht bei Religion, bei Spiritualität um etwas anderes. Sie lösen weder gesundheitliche noch andere Probleme. Sie helfen aber ungemein dabei, sich von den Problemen zu lösen. Und die Entspannung, die dabei möglicherweise auch wieder entsteht, eine gewisse Grundgelassenheit, auch eine Bereitschaft, vielleicht Leidvolles, was zum Leben dazugehört, zu akzeptieren, das kann dazu verhelfen, dass als Nebeneffekt durchaus auch gesundheitliche Erleichterungen eintreten können. Aber eher nicht in dem Sinne, sie kausal vorauszusetzen oder geschweige denn zu erwarten.
Beten ist kein Medikament, aber ein spirituelles Herangehen an eine Krankheit kann hilfreich sein. Das sagt der evangelische Theologe und Psychologe Konstantin Klein von der Evangelischen Hochschule Dresden. Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Im Radio gibt's Religionen immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und für die tägliche Dosis Religion und Gesellschaft gibt es natürlich auch Tag für Tag. Werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.